Heute im Podcast der Hamburger Videograf Bane Belial.
Das habe ich halt in einer Zeit erlebt, wo die meisten gerade überlegt haben, was sie halt für einen Nebenjob neben der Schule machen sollen, um irgendwie ein bisschen Kohle zu verdienen. Da war da bei mir schon die Zeit, wo ich schon ganz genau wusste, da will ich hin.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere von Born Originals. Mein Name ist Melvin und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast. Bane, schön, dass du hier bist. Willkommen im Podcast.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe schon ein bisschen was quasi in der Ankündigung erzählt bzw. erwähnt. Du als Kameramann aus Hamburg und du hast mal zu mir gesagt, dass dein Ziel ist, der beste Kameramann Deutschlands zu werden. Und genau deswegen habe ich dich auch hier eingeladen, damit du einfach mal ein bisschen was zu dir und deiner Story erzählst.
Ja, voll gern.
Hau gerne raus. Ne? Was hat dich überhaupt dazu gebracht, Kameramann zu werden? Und wo stehst du heute? Hol mal die Leute so ein bisschen ab.
Ja, moin moin. Erstmal an alle, die zuhören. Ich bin Bane, ich bin 23, wohne in Altona in Hamburg, komme ursprünglich aus Norddeutschland. Also ich bin an der Nordsee aufgewachsen, in einer kleinen, schönen Stadt Husum. Und da gibt's halt nicht so viel. So in Hamburg ist halt voll Action und tausende Menschen und in Husum ist es halt weniger.
So ein bisschen wie Wilhelmshaven, ne? Also ich bin ja
stimmt,
auch
von Nordsee, Wilhelmshaven,
genau.
Nee, und bei mir, da hat sich dann, also mein Vater ist Musiker und ich habe dann, war mit 12 in einer Schülerband und dann in so der Findungsphase haben wir überlegt, okay, was sollen wir für Musik machen? Hat unser Lehrer da so ein paar Sachen in den Raum geworfen und eine Sache davon war von Eminem, Sing for the Moment. Und dann meinte er so, ey, übt doch alle bis nächste Woche die erste Strophe mal, das zu rappen, weil das Bass, das Schlagzeug ist Gitarre. Und alle haben das geübt, außer ich. Weil ich dachte, ich kriege das easy hin. Ich habe es gar nicht hinbekommen. Und dann habe ich mir aus Frust habe ich bei YouTube Eminem eingegeben, habe dann den Film von der Up in Smoke Tour gefunden. Kennst du die Up in Smoke Tour?
Ja, ja.
Es war ja Eminem, Dr. Dre, Ice Cube, Snoop Dogg. So die ganz Großen. Das war ja so die Tour, die gemacht haben.
Aber warte kurz, so diese Schülerband. Du solltest Sänger sein oder hast du schon irgendein Instrument gespielt?
Nee, also ich habe ganz viele Instrumente gespielt. Also okay. Ich habe Klavier gespielt, Gitarre gespielt. Ich bin grundsätzlich musikalisch aufgezogen okay. worden durch meinen Dad. In der Schülerband habe ich damals, glaube ich, Bass gespielt. Und da sollten wir halt alle einfach mal, um Rappen zu probieren, alle einfach mal so rappen. Das habe ich halt verkackt und habe dann irgendwie bei YouTube Eminem eingegeben und habe dann halt diesen Film von der Up in Smoke Tour gefunden. Da war ich, wie alt war ich? 12 vielleicht. Und habe mir dann diesen 2-Stunden-Film reingezogen, wie die mit Autos durch die Gegend fahren und Party. Und die Frauen ziehen die Brüste aus ziehen Tops aus und zeigen ihre Brüste bei den Shows. Und da habe ich dann für mich entschieden, ich werde Rapper. Und ich will Rapper werden und safe. Und dann habe ich halt angefangen zu rappen und habe angefangen Musik zu machen und habe darüber dann meine ersten Videos gedreht und habe dann von meiner Mom Digitalkamera ausgeliehen und bei meinem Bruder am Rechner dann Movie Maker und habe dann da meine ersten Musikvideos gemacht. Mit so wirklich so 12, 13 Jahren ging das so los.
Ja, ich erinnere mich, als wir haben auch in der Schule, wenn wir irgendwelche Projekte hatten oder so, habe ich immer gesagt, ey, wir wollen auf jeden Fall ein Video machen. Wir haben immer so gefühlt, alles irgendwie wollten wir als Video machen und dann auch mit Movie Maker und das sah halt auch, ne, wenn du jetzt zurückguckst, schon echt das war auch armselig aus so, aber irgendwie, das macht halt Spaß, Musik gekommen ist. Ja,
genau, das war dann auch praktisch ein paar Jahre später in der Oberstufe, haben wir auch immer mit den Jungs immer Video gemacht, ich habe das dann gemacht und immer Einsen kassiert für die guten Videos. und das ging dann halt echt früh los, dass ich, damals wollte ich halt ja noch rappen und hab gerappt und hab das auch lange gemacht, eigentlich so. Mein letztes Album habe ich gemacht in dem Jahr, wo ich aus Husum weggezogen bin.
Okay.
Jetzt in Hamburg leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich fange jetzt gerade wieder so ein bisschen an, Mucke zu machen, aber nur eher für mich.
Machst du dann auch den musikalischen Part, weil du ja sagtest, du hast so vieles?
Früher ja, und irgendwann habe ich dann aber auch mit Kollegen mich zusammengesetzt, mit zum Beispiel Liam, den wir beide ja auch gut kennen, mit dem habe ich viel Musik gemacht und mache auch jetzt gerade aktuell mit ihm Musik und querbeet, teilweise mal was selber gemacht, mal am Kollegen Beats gebaut. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, so, also Rappen war immer cool und hat Spaß gemacht. Und ich war jetzt auch kein schlechter Rapper, würde ich sagen, aber ich war jetzt auch nicht so der krasseste Rapper. Aber ich habe irgendwann gemerkt, so, dass dieses Videoding, das kann ich gut. Weil am Anfang sahen die Videos so scheiße aus und die Videos von den Leuten, die ich geguckt habe, sahen so geil aus. Und dann hat mich das so gewurmt und dann habe ich halt angefangen, mich mit Video auseinanderzusetzen. Und habe dann gemerkt, so, ey, Rappen ist ja schön und gut, aber dieses Filmding, da bin ich richtig gut drin. Und da habe ich schnell Sprünge gemacht. Habe dann, als ich in die 10. Klasse gekommen oder 11. Klasse für meine Schule einen Film gedreht, so einen Imagefilm, um neue Schüler an die Schule zu kriegen, weil
Attraktivität steigern.
Genau, weil meine Schule, es gab zwei Gymnasien in Husum und das Gymnasium, an dem ich war, das hatte sehr fallende Zahlen, was der Schülerzuwachs damals anging. Und dann habe ich für die Schule da einen Film gedreht, reinster Propagandafilm, hat aber super funktioniert. Die Schule hat massiv viele neue Anmeldungen bekommen. Echt? Und auch, also meine Direktorin meinte auch, dass viele Eltern gesagt haben, dass sie sich aufgrund des Films entschieden haben, die Kinder an die Schule zu schicken, was mir ein bisschen leid tat.
Kann man den jetzt noch sehen?
Der Film, der ist noch online, der Meine TSS. Ist auch, ich lustig, bis heute bin ich stolz auf den Film. Der ist wirklich schön geworden.
Und das hat man ja nicht oft. Also ja, ne, so diese, gerade so die Anfänge und so, wo man dann zurückblickt und sich denkt, oh Gott, was war,
ja, also natürlich,
was hab ich da gemacht, ne?
Ganz, ganz vieles Müll, aber so, das ist zum Beispiel ein Film, den zeige ich immer mal gerne Leuten und kann sagen, guck mal, das habe ich in der 10. Klasse gemacht.
Ja.
Und da ich halt selber so musikbegeistert war, hat sich halt bei mir relativ früh schon rauskristallisiert, so mit 14, 15, okay, ich will Musikvideos drehen und ich will Kameramann werden und ich will die geilsten Musikvideos in Deutschland drehen.
Ja, spannend.
Und das habe ich halt in einer Zeit erlebt, wo die meisten gerade überlegt haben, was sie halt für einen Nebenjob neben der Schule machen sollen, um irgendwie ein bisschen Kohle zu verdienen. Da war da bei mir schon die Zeit, wo ich schon ganz genau wusste, da will ich hin. Und das ist, glaube ich, auch mit der Grund, warum ich jetzt mit 23 schon sagen kann, so, ey, ich habe schon voll viel erreicht und bin schon voll weit gekommen und habe schon voll viele von meinen Zielen erreicht. Einfach aus dem Grund, dass ich halt wesentlich früher als alle anderen damit angefangen habe und auch relativ früh wusste, genau da soll es hingehen.
Ja, ja, und klar, du hast den Fokus. Was waren solche Ziele, wenn du die so erwähnst? Du hast, ne, also wenn du jetzt sagst, du hast voll viel erreicht oder Ziele erreicht, gibt es da was, was du so hervorheben kannst, ganz konkret?
Boah, ja, also, ey, das klingt vielleicht dumm, aber ich habe immer geträumt, als ich zur Schule gegangen bin, so, ey, ich will irgendwann mal für so Leute wie Universal und Warner Music drehen, für die ganz großen Labels. Und will dann auch mal für bekannte Rapper drehen und so. Und dann, das ist halt alles in den letzten 2 Jahren passiert, so dass du halt auf einmal auch dann irgendwie so Idole aus der Jugend halt kennenlernst, Andres.
So?
Ja, so zum Beispiel, ey, was für mich krass war, als ich Motrip kennengelernt habe.
Ja.
So, und dann, wenn du dann halt so mit solchen Leuten dann auch am Set bist und so, das ist dann schon, wenn du den irgendwie seitdem du 13 bist hörst und der dich durch den ersten Herzschmerz durchgeführt hat und so. Und du immer Fan warst und auf einmal kommst du halt mit denen ans Set und der behandelt dich halt auch einfach wie einer, so, ey, Digga, was geht, so, lass mal jetzt was drehen.
Ja, ja, finde ich total spannend, dass du sagst, so, du bist über die Musik hin zu dem Film gekommen und hast auch gemerkt, okay, da habe ich Erfolg und da will ich weiter reingehen. Und jetzt ist es ja eigentlich so, dass du darüber wieder zur Musik kommst.
Ja.
Na, weil du darüber eigentlich wieder die Connection hast zu den Leuten und man kennt das ja, Künstler, die nehmen einen Song auf, dann soll das Musikvideo halt auch was Besonderes sein.
Ja, voll.
Und die vertrauen dir ja auch.
Das ist
ja
auch eine große Verantwortung, die man da ganz oft hat. Was auch viele, glaube ich, ganz oft unterschätzen, ist halt, gerade wenn das besondere Songs sind für Künstler, und das hat man oftmals auch gerade bei so Newcomern, die halt sich ganz genau entscheiden, okay, ich habe vielleicht das Budget jetzt für ein Musikvideo, so, weil dann, da sind keine Labels, da sind keine Gelder. Und dann kommen sie halt zu dir und legen dir halt da eine Menge Verantwortung rein. Und dann muss man da auch abliefern und will es halt dann auch nicht verkacken.
Ja. Wie läuft das so, wenn die dich anfragen? Also kommt das dann, weil die irgendwas von dir gesehen haben? Mundpropaganda oder
Das passiert auf den Absurd, also auf den verschiedensten Wegen. So, also teilweise halt bei Instagram, da muss ich halt immer wieder drüber schmunzeln, wenn mir Leute bei Instagram einfach so schreiben, hey, was kostet ein Musikvideo?
Ja, so als ob das von der Stange wäre, ne?
Ja, ja, genau.
Systematisiert.
So, das ist dann so, ja, ey, okay. Also du kannst halt ein Musikvideo für im Prinzip kein Geld drehen. So, du kannst aber halt für ein Musikvideo 1 Million ausgeben, so.
Was war so dein größtes oder aufwendigstes Projekt, wo du sagst, so, da ist auf jeden Fall auch richtig Budget reingegangen, das war jetzt nicht irgendwie eine kleine Nummer?
Das war, ist jetzt ganz aktuell. Da haben wir eine Werbung gedreht für einen
Born deutschen... Originals.
Das haben wir auch aktuell gedreht. Das geht ja jetzt auch bald los. Born Originals ist zum Beispiel, kann man damit gleichstellen, aber so die aktuelle Born Originals Kampagne, die ja jetzt bald kommt, so da, das ist ein Video, was, glaube ich, bisher in meiner Historie mit zu denen gehört, auf die ich am stolzesten bin.
Geil.
So, und da, das ist zum Beispiel auch wieder ein gutes Zeichen, weil wir hatten bei dem Video jetzt nicht die finanzielle Übermacht, sag ich mal, so, aber die Leute, die halt mitgearbeitet haben, da war halt Herzblut dabei. Und das, das ist ja auch das Schöne, dass klar, Budget macht viel möglich und mit viel Budget kannst du halt viel mehr Möglichkeiten ausschöpfen, aber das heißt nicht, dass was besser oder schlechter wird. So, man kann halt auch mit kleinen Budgets, wenn man die richtige Zusammenstellung an Leuten hat, enorm tolle, große, großartige Sachen machen. So, das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was man daraus macht.
Ja, wer vor allem da irgendwie Energie reinsteckt, ne? Und Kreativität. Aber ich habe dich gerade unterbrochen, genau. So, als du sagen wolltest, was
das
Größte
war. Genau, das, was halt das Coole ist bei so größeren Produktionen jetzt, oder was heißt, so riesig war diese Produktion gar nicht, aber wenn du halt ein gewisses Budget hast, halt einfach mit einer Leichtigkeit halt rangehen kannst und sagen kannst, okay, ich will jetzt auf den geilen Objektiven drehen, ich will auf der fetten Kamera drehen, die dickste Kamera gerade ist, okay, ich will auch noch einen Kamerakran dazu haben, wo ich alles von im Sitzen über Joysticks lenken kann, will ich auch noch dazu haben, okay, die Location kostet jetzt irgendwie ein paar tausend Euro mehr, egal, nehmen wir auch mit, so dass du kannst halt einfach viel freier agieren. Und wenn du mit kleinen Budgets arbeitest, so à la Musikvideo, wo du, wenn, ich sage ich mal, wenn die meisten Musikvideos, würde ich mal so schätzen, spielen sich so zwischen 2.000 und 8.000 Euro ab. So. Und eher so zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Mhm. Und wenn du halt da in so einem Budgetrahmen dich bewegst, dann musst du halt einfach immer entscheiden, okay, stecke ich mir jetzt was in die Tasche und verdiene ich jetzt Geld oder drehe ich halt ein schönes Video?
Ja.
Weil das ist das, was die meisten immer nicht sehen,
ist, dass
wenn man sagt, ein Video kostet 4.000 Euro, bedeutet das nicht, dass ich mir als Kameramann irgendwie 4.000 Euro in die Tasche stecke.
Ja, ich meine, also kann man ja auch so sagen, wir hatten ja auch schon diese Themen, ne?
Ja.
Dass du gesagt hast, ey, wir brauchen auf jeden Fall noch dieses Licht oder so.
Ja, ja.
Das kostet ein paar hundert Euro Miete am Tag, aber dann wird's richtig geil, ne? Wo ich dann ja auch zu dir gesagt habe, okay, weißt du was, wir machen das, weil das bringt nichts, wenn du am Ende sagst, ah, wir hätten noch viel mehr rausholen können,
Voll. Wenn
wir jetzt dieses Licht gehabt hätten.
Und das ist halt auch immer so der Grad, wo ich immer kämpfe und wo ich auch mittlerweile halt, was diese Musikvideo-Welt angeht, auch so ein bisschen müde geworden bin, weil der Markt in Deutschland das irgendwie nicht versteht. So wenn du dir den Markt in Amerika zum Beispiel anguckst, so, da sind die Leute nicht kleinlich. Mhm. So, warum wird in Deutschland immer als Referenz Ami-Videos gezeigt? So, jeder deutsche Künstler, mit dem du drehst, der zeigt dir irgendwelche Ami-Referenzen. Und das zeigt aus dem Grund, dass die Leute da verstanden haben, so, ey, wir geben jetzt zwar viel Geld aus, aber dafür bekommt man halt auch viel zurück.
Ja.
Und das ist das, was halt in Deutschland sehr fehlt und was mich sehr müde macht in dieser ganzen Musikvideo-Welt. Weil Leute kommen halt zu dir an, drücken dir irgendwie 5.000 Euro in die Hand, wollen Lamborghini, wollen eine Monster-Villa, wollen Drohnen, wollen auch noch Tänzerinnen, die am besten auch noch nackt da rumtanzen und auch noch richtig gut aussehen. Dann wollen sie irgendwie 2 Tage drehen. Dann wollen sie aber auch noch irgendwie geile Klamotten in den Videos tragen. So, und dann stehst du da halt und denkst dir so, Alter, so, was halt auch viele nicht sehen, dann drehst du da vielleicht, du kriegst dann alles an so einem Drehtag hin, weil du kannst ein Team und alles nicht für 2 Drehtage bezahlen. Und dann drehst du da deine 23 Stunden am Stück. Das passiert oft bei mir, das ist normal. Und danach wird noch geschnitten und das sehen die Leute nicht. Und manchmal geht man dann bei so einer Nummer halt einfach mit irgendwie 500 Euro da nach Hause. Und wenn dann auch noch danach die Leute sich irgendwie beschweren, warum sieht das denn jetzt nicht aus wie das Drake-Video, dann denkst du einfach so, ey, Alter.
You get what you pay for, mäßig.
Ja,
aber eigentlich ja nicht, weil du eigentlich ja noch mehr ablieferst, aber das dann halt im Verhältnis vielleicht nicht gesehen wird. Aber lass noch mal einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Du hast gesagt, du hast Abi gemacht und du wusstest genau, du willst der Beste oder die besten Musikvideos in Deutschland machen.
Mhm.
Und wie ging's dann weiter? Also Ausbildung, Studium, was macht man dann, um quasi Kameramann zu werden?
Nach dem Abi bin ich dann nach Hamburg gezogen und habe eine Ausbildung angefangen in einem Fotostudio.
Okay, also so ganz classic.
Genau, ich hab in diesem Fotostudio in Hamburg schon neben der Schule gearbeitet. Immer wenn irgendwas anfiel, ich habe da immer mal Making-ofs gedreht oder habe als Assistent gearbeitet. Und die Studios damals, die waren in der Orientierung voll auf Video, aber waren halt noch sehr fotolastig. Und ich bin dann da hingekommen und es ist halt High Fashion und ich wollte halt cool Musikvideo machen. Und dann bin ich da halt hin und bin halt von dem einen auf den anderen Tag, da, ich war da auch noch klein, ich war 19, gerade geworden und komme aus Kleinhusum und habe mir die Welt halt anders vorgestellt. Und diese High-Fashion-Welt, die ist heftig. So, da musst du einfach, wenn du anfängst, wirst du untergebuttert. Und du musst einfach da mit Herzblut dabei sein. Mhm. Und ich hatte dieses Herzblut damals für diese ganze High-Fashion-Welt nicht. Und dann rennst du da halt 14 Stunden am Tag, 15 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche durchs Studio und baust Stative auf und musst Kaffee bringen. Und diese ganze Welt, die ist halt einfach anders, als wie ich es mir vorgestellt hätte und war dann erst so, oh Mann, fuck, ich bin für diese ganze Filmwelt nicht gemacht.
Und also High Fashion, damit meinst du damit jetzt wirklich so Mode oder meinst du ja. High Fashion?
Ja.
Ja, okay.
Und dann dachte ich erst so, fuck, ich bin für diese ganze Welt Medien und sowas nicht gemacht. Und war ganz unglücklich und habe dann über Ecken eine ganz kleine Filmproduktion kennengelernt, die sich, also die Besitzer davon, die sehr viel für Warner Music gearbeitet haben. Und dann habe ich den Ausbildungsbetrieb gewechselt, auch in Einvernehmen mit allen, also mit den Fotostudios.
Wie weit warst du da bei denen? Also schon ein Jahr dabei?
Nee, da war ich 3-4 Monate.
Okay.
Aber das ist halt, ey, es gibt halt tausende Menschen, die um so einen Platz kämpfen würden, den da zu bekommen. Und ich habe den halt durch Glück, weil ich die schon vorher kannte, halt bekommen und habe dann aber relativ schnell gemerkt, ey, das ist es eigentlich gar nicht. Und habe dann lustigerweise, ich habe Glück gehabt, wie ganz oft in meinem Leben. So, ich habe immer im richtigen Moment die richtigen Menschen kennengelernt, weil eigentlich, wenn das Lehrjahr angefangen hat, dann irgendwie dann den Betrieb zu wechseln in einer Stadt wie Hamburg, wo so wenige diesen Beruf ausbilden, das ist eigentlich unmöglich. Und ich habe es irgendwie dann doch geschafft. Und war dann in einer Filmproduktion, United Media, und habe da dann meine Ausbildung gemacht als Mediengestalter Bild und Ton. Großartige Zeit gewesen, spannende Zeit gewesen, besonders auch der Verlauf der Firma, weil es eine ganz kleine Produktion, alles Freunde seit der Schulzeit. Der eine ist Editor, der andere ist Regisseur, der nächste ist Grafiker. So, also jeder macht alles da. Mhm. Und war eine Achterbahnfahrt. So, ich habe eine ganz große Hochphase erlebt, dann eine ganz große Tiefphase erlebt und habe quasi in den 3 Jahren Ausbildung, so mittlerweile sind das alles enge Freunde von mir, habe alles irgendwie mal mitgenommen, was man, glaube ich, miterleben kann in einem Unternehmen.
Okay, so von bis hin zu Insolvenz oder
also gibt's mittlerweile die noch? Mittlerweile gibt's United nicht mehr.
Ah, schade.
So, aber ja, so, ich hab damals halt, ich habe einfach alles gelernt. Ich habe gelernt, wie ich irgendwann mal eine Firma führen will und ich habe gelernt, wie ich irgendwann mal auf keinen Fall eine Firma führen will. Weil es war halt alles sehr, sehr eng, sehr familiär und das ist auf der einen Seite unfassbar toll, aber auf der anderen Seite ist es so, ey, ich und mein Chef, wir konnten uns nicht streiten. So. Und wenn ich mal Mist gebaut habe, er konnte es mir nicht sagen und ich konnte es nicht ernst nehmen, weil wir halt Buddies waren. Mhm. Auf der anderen Seite waren wir, als ich im ersten Lehrjahr war, haben wir erstmal einen Roadtrip gemacht für eine Woche zusammen durch die Alpen und habe das Leben auf allen Facetten, nicht nur das berufliche Leben kennengelernt, sondern auch das Leben abgesehen von dem beruflichen und bin einfach da in so eine große Familie reingewachsen. Und dann, als es zum Ende meiner Ausbildung ging, das war Ende 2019, habe ich so überlegt, so okay, was jetzt? So, was machst du?
Ist noch gar nicht so lange her, ne?
Nee, ist noch nicht lange her. Und dann habe ich so mir mal ausgerechnet, okay, was kostet denn Miete, was kostet Versicherung? Ich will ja auch noch essen und Bier trinken. So, ich will mir vielleicht ein neues Paar schöne Born Originals kaufen oder so. Weißt du, hab mir das mal alles runtergerechnet und ich war so, okay, auf keinen Fall klappt das. Ich habe neben der Ausbildung auch schon gearbeitet und hatte auch schon Kunden. Aber in keinem Universum der Welt hätte ich mir vorstellen können, okay, auf monatlicher Base funktioniert das jetzt.
Also nebenbei so Videoprojekte?
Ja, einfach als Freiberufler zu arbeiten. Weil ich hatte zwar schon so ein paar Kunden, aber noch nicht so viele. Ich habe dann, wenn ich mal in der Ausbildung einen krassen Monat gehabt habe, habe ich sowas wie 1.000, 1.500 Euro nebenbei verdient. Was ja neben der Ausbildung klasse ist. Aber wenn du dann auch noch anfängst, Steuern zu zahlen, dann sind halt 1.000 bis 1.500 Euro halt nicht so viel. Und habe dann halt gemerkt, okay, das klappt nicht, das wird nichts. Und habe mich dann entschieden, eigentlich studieren zu gehen. Weil ich habe dann von vielen Seiten gehört, so, ey Barne, du musst Kamera studieren gehen, weil ich bin jung, ich habe den Skill, ich habe die Leidenschaft darauf. Und es gibt halt in Deutschland zwei Universitäten, die wirklich Sinn machen, Film zu studieren. Einmal Babelsberg in Berlin und Ludwigsburg bei Stuttgart. Mhm. Also beides weit weg. Und dann, schöne Geschichte, habe ich mich eigentlich dazu entschieden und habe das auch meiner Mama erzählt, dass ich studieren gehen will. Sie war derbe glücklich.
Wo dann?
Ich wollte mich bei beiden bewerben, okay. Aber da bewerben sich pro Jahr ungefähr um die 1000 Leute und die nehmen so 8 bis 10 an. Also an so eine Uni ranzukommen ist hart. Ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal. Und dann habe ich Wäsche aufgehangen in meiner Wohnung in Hamburg-Altona, habe im 8. Stock gewohnt und vom Balkon so über ganz Altona geguckt und die Sonne ist gerade untergegangen und ich gucke auf Hamburg und ich war so, ey, ich bin mit der Stadt hier noch nicht fertig. Ich bin vor irgendwie 3,5 Jahren hergezogen und das war so hart für mich anzukommen in dieser Stadt. Und jetzt gerade habe ich so tolle Leute um mich rum, so langsam funktioniert es mit dem Film, dass es ankommt so, und ich wollte nicht weg aus Hamburg. Und dann habe ich gesagt, so, okay, fuck it, so, ich bleib jetzt hier. So, es hat alles in meinem Leben hat immer irgendwie geklappt, so.
Ja.
Das klappt jetzt auch, wenn ich hier bleibe und Freiberufler mache. Das klappt, Barne.
Ja.
Hab dann halt so gedacht, so vollen Herzens hintergestanden. Dann Januar Ausbildung beendet, 2020. Dann Mama angerufen und gesagt, Mama, ich brauche alle Sparbücher, alles von Oma, alles, was ihr mir jemals für Reserve angelegt habt, brauche ich jetzt.
Kurz vor Corona.
Ja, ich brauche jetzt alles. Ich muss jetzt alles investieren. Ich brauche eine Kamera, Licht, Rechner, alles. Hab alle meine Reserven reingesteckt. Mein Kopf wirklich, ich hatte keinen einzigen Cent Geld mehr. Hab alles auf eine Karte gesetzt und dann kam Corona.
Und in Stecker gezogen, Gefühl, ne?
Es war größte Arschloch-Story an der ganzen Sache. Ich wollte mir den Existenzgründungszuschuss holen vom Staat. Ja. Und wollte das im Januar machen und dann meinten die halt so, ja, du musst arbeitslos sein, damit du das bekommst. Dann war ich so, ja, wann kann ich das denn anmelden? Dann meinen sie, ja, nächster Termin ist irgendwie 14. März. Krass, dass ich die Daten noch so weiß. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, machst du Januar, Februar einen auf arbeitslos. Ist ja scheißegal, dann meldest du dich halt März selbstständig. Und dann kam halt Corona. Und da ich nicht vom 1. Februar selbstständig war, habe ich halt auch keine Soforthilfen bekommen. Das heißt, ich habe all mein Geld, alles, was ich hatte, reingesteckt, dann sind mir innerhalb einer Woche alle meine Jobs abgesagt worden bis Juni. Ich hatte ein paar richtig geile Jobs, ist alles abgesagt worden, plus kein Anspruch auf Soforthilfe. So, und dann war halt richtig Arschkarte. So, unterm Strich, da bin ich auch ehrlich, hat mich das nie aus der Ruhe gebracht, weil ich immer gedacht habe, so, okay, es gibt wirklich Menschen, denen geht's richtig scheiße. Mhm. So, die verlieren gerade Existenzen. So, natürlich war das nicht optimal. Aber ich hatte irgendwie immer die Ruhe, das klappt. So, das ist jetzt eine kleine Pause und das klappt. Und so ist es dann auch gekommen. Und dann
ist es nicht auch, also das war natürlich denkbar ungünstig, dieser Zeitpunkt, weil natürlich auch alles runtergefahren wurde und diese Unsicherheit da war. Ich erinnere mich, wir haben dann ja auch im Mai, glaube ich, oder im April tatsächlich auch was gedreht.
Das war so mit die erste Produktion wieder, wo es losging und auch irgendwie für mich der Startschuss, irgendwie, wo es dann richtig ernst wurde, weil seitdem wir das gemacht haben, ist die Lawine quasi angefangen zu rollen. Das war lustigerweise echt so ein bisschen so der Moment, wo ich gemerkt habe, so okay.
Ja, ist doch geil. Also finanzielle Lawine nicht, aber
nee, finanzielle also Lawine,
bei dem
Lawine
Projekt,
nicht.
Aber zumindest ist man wieder reingekommen. So,
ja,
ne?
Voll.
So unter Corona-Maßnahmen natürlich. Und jetzt, also wo stehst du jetzt? Wie bist du quasi? Weil ich habe das Gefühl, dass Corona natürlich auch diese ganze digitale Welt irgendwo nochmal beflügelt hat. Nochmal mehr Unternehmen sich bewusst geworden sind, ey, wir brauchen Video, wir brauchen Bildmaterial, wir müssen digitales Marketing machen, was ja eigentlich dir in die Karten spielt. Wie bist du dann aus dieser Zeit rausgekommen? Also wo stehst du jetzt?
Ich wollte ja eigentlich immer Musikvideo drehen und ich war auch immer derjenige, der Verfechter der Musikvideos war und bin dann über ein paar Ecken einfach in die Werbung abgerutscht und habe letztes Jahr eine Sparkassenwerbung drehen dürfen und habe da auch extrem viel Vertrauen von der Agentur bekommen und durfte einfach machen, was ich machen wollte und da ist ein wunderschöner Film bei entstanden und hab dann im Herbst eine Werbung gedreht für Sonax, das ist so Autolackpolitur.
Habe ich gesehen.
Und bin jetzt dieses Jahr über ein paar Ecken auch sehr in diese Modewelt einfach abgerutscht. Also ich drehe für eine größere Modelagentur mittlerweile sehr viele Filme und habe jetzt ein paar Streetwear-Marken gedreht, so auch neben euch. Und bin so in die Werbung jetzt abgerutscht und fühle mich da sehr wohl, weil ich auch das Gefühl habe, dass Werbung halt nicht mehr das ist, was es mal vor ein paar Jahren war, sondern dass sich das gerade sehr, sehr doll verändert.
Okay. Also erzähl mal so wahrscheinlich ein dynamischer...
Ja, also zum Beispiel bei diesem Sparkassenfilm, das fand ich sehr bemerkenswert, weil das sollte ein Film über Wohnungen in Altona werden. Ja. Da wurde ein neuer Wohnkomplex gebaut. Und die Agentur, die ist halt zu mir gekommen und die meinen so, ey Barne, du bist doch hier seit ein paar Jahren in Altona und wir sehen immer bei Instagram, du bist Altona durch und durch so. Und dann meinten die so, ey, dreh einfach deinen Film. Und ich so, wie mein Film? Und die meinen so, ey, dreh einfach so einen Film, wie du Altona erlebst.
Das ist ein Jackpot, oder? Für den Kreativen?
Ja, es war der Hammer. So, das Geile war, wir hatten dann irgendwie so die Deadline 4 Wochen später, so. Also genügend Zeit und dann typisch Hamburg, 3 Wochen Regen. Nur Regen, nur Scheißwetter. Und dann so letzte Woche war gutes Wetter.
Aber schon dann eigentlich die letzte Woche untypisch Altona, oder?
Ja, voll. Und lustiger Funfact war, ich auch wieder so diese Sache mit diesem Bauchgefühl, so, weil ich kann nicht viel, aber Bauchgefühl kann ich. Und ich wusste auch die ganze Zeit, ich habe nichts für diesen Film geplant, original nichts. Und ich wusste aber, das wird gut, so, ne, weil ich habe es gespürt. Und am Freitag war dann der Drehtag. Ich habe das zusammen mit einer Freundin gedreht, Josie, die ist Model, Tänzerin. Und ich habe ihr gesagt, so, ey, ich brauche dich als Charakter für diesen Altona-Film. Und dann hatten wir den Freitag festgelegt. Und dann war ich donnerstagabends in Altona in einer Kneipe und bin richtig versackt. So, am Freitag war der Dreh dafür. Sonntag war finale Abgabe für den Film. Und dann Donnerstagabend um 22 Uhr hing ich in der Kneipe, habe gerade irgendwie meinen dritten Sambuca getrunken, richtig gut unterwegs gewesen. Und dann habe ich angefangen zu telefonieren. Und dann habe ich Aurelio angerufen aus dem Lecce, die Tigra, und meinte so, ey, ich komme morgen 16 Uhr zum Drehen. Ja, Barne, komm vorbei. So, weil das, dann habe ich Stefan angerufen, Besitzer vom Aurel. Meinte so, ey, morgen 14 Uhr, ich komm vorbei. Ja, Barne, komm vorbei. Und da hat mir das dann wieder auch gezeigt, dass Netzwerk alles ist. So, weil das sind halt die Läden, seit 4 Jahren lebe ich in Altona und ich bin in diesen Läden, gehe ich jeden Tag rein und raus und habe mit den Leuten getrunken, habe ich mit den Leuten angefreundet. Und da kam mir das zu gut, weil ich brauchte keine Genehmigung oder sowas. Einfach einen Anruf gemacht, ich komme morgen vorbei. Und der Drehtag, es lief perfekt. Wirklich, es war perfekt. Dann Schnitt lief perfekt und es ist bis heute einer meiner schönsten Filme geworden. Und es ist halt eine Werbung für die Sparkasse, was ja eigentlich ein sehr konservatives Unternehmen ist. Und so entwickelt sich ja die ganze Werbung gerade.
Ja, es hätte ja auch anders laufen können, ne? Also je nachdem, was jetzt an dem Freitag passiert wäre.
Ja.
Erzähl mal so, gab es irgendwelche richtigen Fail-Momente bisher für dich? Gab es so Situationen, wo du richtig Lehrgeld gezahlt hast?
Boah, unzählige. Ich habe Jahre voller Lehrgeld gezählt. So richtig gut laufen tut's ja erst seit 2 Jahren. So, und davor habe ich 3 Jahre lang, ey. Ich habe mein erstes Musikvideo hier in Hamburg, da habe ich einen Rapper kennengelernt, der Bezug zu einem ganz erfolgreichen Rapper hatte und dann sollten wir drehen und er hatte kein Geld. Dann habe ich von meinem eigenen Geld, ich war Azubi, hatte 500 Euro Gehalt, habe von meinem eigenen Geld für 100 Euro irgendwie 2 LED-Panels gemietet. So, und dann hieß es, wir sind ein Team. Dann habe ich, hieß es, okay, wir müssen ein Albumcover schießen. Dann habe ich bei einem Studio, ey, ich streiche auch alles und ich tue alles für euch, aber wir haben kein Geld, können wir shooten, hinbekommen. Und auf einmal hört man ein paar Monate nichts mehr voneinander. Und auf einmal ist ein Label-Deal da und auf einmal wurden die Videos, wo ich mein eigenes Geld reingesteckt hatte, neu gedreht mit Riesenbudgets, Riesenproduktionsfirmen und ich bin halt leer ausgegangen. Ich könnte jetzt wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge damit machen, mit Momenten, wo man scheitert. Und ich glaube aber, dass das die Sachen sind, die einen formen. Und ich würde gerne mal bald wieder scheitern. So, weil gerade läuft es einfach so gut und ey, ich bin voll blessed und voll glücklich. Aber immer in den Momenten, wo man halt scheitert, da verändert man sich und da arbeitet man. Und ich bin original 3 Jahre durch die Hölle gegangen. Ich habe so oft schon den Satz gehört, wir sind jetzt ein Team und du wirst in Zukunft alle Videos drehen. Und was ist passiert? Man hat ein Ding gemacht, Erfolg kommt und auf einmal kennt man sich nicht mehr.
Ja. Ist wahrscheinlich in der Branche auch öfter der Fall, oder?
Total. So, du wirst so schnell fallen gelassen.
Und hast du noch andere Floskeln, die man so als Kameramann öfter hört? Wir hatten da ja letztes Mal auch ein bisschen drüber gewitzelt.
Boah, ja, so dieses, wir sind jetzt ein Team. So, das ist so Floskel Nummer eins. So, wenn du das Video gut machst, mach das jetzt ein bisschen günstiger. Und wenn das gut ist, du drehst alle Videos in Zukunft. So, also es wird einem so viel versprochen. Und am Anfang glaubt man so viel. Und ich bin halt auch leider viel zu oft viel zu gutmütig gewesen und habe halt so auch gerade aktuell wieder eine Sache zum Thema Lehrgeld. Ich habe Musikvideos gedreht und da sind nie Kostenvoranschläge geschrieben worden. Das lief alles immer nur mündlich. Und in der Vergangenheit lief es halt ein paar Mal gut und die letzten beiden Musikvideos, da hieß es auf einmal so, nee, das ist uns jetzt zu teuer. Aber es wurde schon produziert, ich habe Equipment bestellt, wir haben gedreht, die Videos sind auch veröffentlicht. Und das Ende vom Lied ist, dass ich jetzt seit über 4 Monaten irgendwie mein Geld hinterher renne von Videos, die veröffentlicht sind. Und ich selber auf mehreren tausend Euro Kosten sitze. Und da habe ich auch wieder gelernt, so ey Mann, wenn du Business machst, darfst du nicht zu gutmütig sein. Und das ist schade, weil die Welt, gerade so diese ganze Musik- und Medienwelt, die ist nicht fair. Leider.
Gibt es in so Zeiten von Misserfolgen und so, gibt es da irgendwelche Leute, die dich da immer begleiten oder machst du sowas mit dir selbst aus? Wer hält dir da sozusagen, wer steht dir zur Seite? Weil du ja quasi als Freiberufler, als Einzelkämpfer mehr oder weniger unterwegs bist, hast du da so ein kreatives Team um dich herum, mit dem du dich austauschst oder ist Familie?
Also ich habe zum einen habe ich halt mittlerweile so ein Team aus Leuten bekommen, so die, mit denen ich einfach jeden Job mit denen mache. So, da ist ein Keno, der ist Fotograf, mit dem arbeite ich viel. Oder auch Liam, mit dem wir auch alle Sachen zusammenarbeiten. So, das sind halt so, über die Jahre, da filtert sich schon raus, wem man vertraut und wem nicht. Oder auch Patrick, mit dem ich auch jetzt gerade diese große Kampagne gemacht habe, von der ich gerade erzählt habe. Bei mir ist es ehrlich gesagt so, dass ich mit meinen Eltern da wenig drüber rede über die ganze Welt, weil mein Dad ist halt Handwerker und ich finde es teilweise pervers in dieser Welt, in der ich mich begebe, was da für Gelder fließen und was da manchmal problematisch gilt. Und wenn ich mir dann vorstelle, was mein Dad gemacht hat für das Geld, was teilweise bei uns im Job fließt. Und ich finde, das ist auch irgendwo ein großes Problem und ein großes, dass da einfach ein Ungleichgewicht ist, was da teilweise an Geldern verprasst werden für, ernsthaft gesagt, Scheiße. So, und deshalb ist da bei meinen Eltern so gar nicht der Bezug. Und ich habe bei mir auch generell, mache ich Sachen immer mit mir selber aus. Weil ich habe für mich so gemerkt, so ey, eigentlich interessiert sich für dich. Sowas habe ich mir halt irgendwie reingemacht. Und ich bin auch nicht der Mensch, der gerne die Probleme nach draußen trägt, weil das verändert nichts. So, und ich lasse da auch wenig Menschen an mich ran. So, das passiert dann ein Jahr später. Dann, wenn ich über den Berg drüber bin, dann sage ich so, ey, weißt du noch damals, ey, da war richtig scheiße. Ja. So, aber ich bin nicht der Mensch, der gerne irgendwie zeigt, so, dass mal was nicht gut läuft. Mhm. So, ich bin da eher so jemand, der Fan davon ist, von guten Vibes.
Ja, positiv bleibt.
Safe.
Jetzt hast du schon gesagt, was dein übergeordnetes Ziel im Prinzip ist. Hast du schon den konkreten Plan, wie du da hinkommen willst? Also gibt es jetzt so Next Steps, die man irgendwie von dir erwarten kann? Oder hast du für dich selbst eine genaue Strategie?
Ey, überhaupt nicht. Gar nicht. Ich bin auch der chaotischste Mensch der Welt. So, ich lasse mich krass immer nach meinem Bauchgefühl treiben. Und ey, ich klopfe auf Holz. Bis jetzt hat mich mein Bauchgefühl ja auch richtig weit gebracht. Und das ist auch immer so schwer, wenn ich auch so mit meinen Kollegen rede, die ganz normale Jobs machen. So mit meinen engsten Freunden, so, die machen noch Ausbildung oder studieren und die haben dann halt Struggles, wo die so dann immer diesen Vergleich bringt zu mir, auch so, oh, du bist ja so weit, Bahne. Und ich find's dann immer so dumm, dass ich halt sage so, ey, Digga, du musst, egal was du machst, so, mach's einfach mit 100% Glaube daran. Und wenn du wirklich dran glaubst, dann klappt es. Und ich meine, ich habe das Privileg, dass es bisher geklappt hat. So, aber das ist halt bei allen Sachen und bei allen Wegen, die ich einschlagen will, immer das Ding, was ich auch glaube, ist so, ey, ich werde da ankommen. Und ich glaube es nicht nur so, ich sitze jetzt hier und ich kann dir sagen, ich weiß, dass ich in 20 Jahren da bin, wo ich sein will. Ja. Das weiß ich einfach. Aber ich habe dafür jetzt keinen Plan. Und
Willst du es weiter alleine durchziehen?
Auf keinen Fall.
Okay.
Das klappt auch nicht. Also vor ein paar Jahren wollte ich alles selber machen. Ich wollte Regie selber machen. Ich wollte
das Multitalent.
Schnitt. Ja, und ich habe ja auch überall mal reingeschnuppert. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Egal, in welchem Bereich man jetzt arbeitet, ob Film, ob Foto, ob keine Ahnung, ob Marketing, egal, was du machst. Ich glaube, der Key ist einfach, von allem so ein bisschen was mal mitzubekommen und einfach so eine Rundumsicht zu haben. So.
Damit du auch die anderen verstehst. Genau. Ne? Weil du arbeitest ja in seltensten Fällen alleine. Und genau. Dann hast du natürlich immer Leute, die was von dir wollen. Und das kann ich ja auch sagen, das habe ich ja auch in der Zusammenarbeit bisher gemerkt, dass du das halt gut verstehst, was möchte man haben? Also wofür verwendet man die Dinge auch am Ende? Und hat im Prinzip keinen, ich sag mal, Fachidioten, der dem du irgendwie alles total aufs Brot schmieren musst.
Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass weil zum Beispiel bei mir dadurch, dass ich halt musikalisch eine gewisse Bildung habe, wenn ich mit Leuten über deren Tracks rede, kann ich eine Meinung abgeben. So, wenn wir irgendwie jetzt über Marketing sprechen oder wohin du damit willst, ich habe in meiner Ausbildung in der Agentur gelernt, so ey, wie streust du was im Internet, worauf musst du achten? So, ich habe in Fotostudios gelernt von Fotoproduktion. Ich würde mich nicht als Fotograf verkaufen, so, aber ich könnte dir ohne Probleme eine Fotokampagne jetzt schießen und weiß, worauf es ankommt. Und ich habe von allem zwar eine Ahnung, aber ich will Kameramann werden. Und das hat sich geformt über die Jahre. Und ich habe halt gelernt, richtig gut wirst du einfach erst im Team. So, weil klar, man kann alles selber machen und es gibt diese Arschlöcher, die können halt auch alles richtig gut. Gibt es, so, aber das sind die wenigsten. So, und das Wichtigste ist, glaube ich, um wirklich auch weit zu kommen, ist, Sachen aus der Hand zu geben zu Leuten, die einfach auch besser sind als du. So, bei mir, ich habe jetzt für mich auch gemerkt, dass ich Leute kenne, die sind einfach bessere Editor als ich und bessere Cutter. Das heißt ja nicht, dass ich ein schlechter Cutter bin und ich schneide auch super gerne, aber ich weiß, es gibt bessere als mich. So, und bei mir ist dann immer so der Ansporn so, okay, ich will die kennenlernen und ich will die dann um mich rum haben.
Mhm.
So, und dass man einfach...
Die willst du dann, willst du so ein Kollektiv irgendwie eröffnen oder willst du eine eigene Agentur machen?
Ich bin jetzt gerade aktuell am Schnacken mit verschiedenen Leuten, so, und wir überlegen alle, wie wir uns am besten bündeln. Das ist aber auch schwer, weil ich bin auch ein sehr frei lebender Mensch.
Ja.
Und ich könnte zum Beispiel niemals sowas wie ein Chef sein oder sowas, was du einnimmst, so. Bei Born Originals, du bist ja schon, du gibst den Ton an, du koordinierst so, du hast den Blick fürs große Ganze. Das bin ich nicht.
Mhm.
So, ich bin Filmer, ich kann das, was ich mache. Aber wenn ich jetzt anfangen müsste, irgendwas anzuführen, so, das wäre eine Vollkatastrophe. Und das weiß ich auch von mir. Und ich will mich aber auch nicht beschneiden. Ich könnte zum Beispiel niemals in ein Angestelltenverhältnis gehen, weil ich brauche das einfach, dass ich auch mal am Mittwochabend sagen kann, okay, ich trete jetzt durch den Tisch bis 4 Uhr nachts und pennen am nächsten Tag bis 13 Uhr.
Wie sieht denn dein Alltag aus? Also du hast schon ein bisschen gesagt, du bist viel in Altona unterwegs. Gibt es da so irgendwie so einen klassischen Kameramann-Alltag, wenn keine Projekte sind oder auch wenn ein Projekt ist, wie läuft das ab? Wie können sich Leute das vorstellen? Ich sag mal, so einen professionellen Dreh. Wie ist da der Ablauf?
Also ich würde sagen, Tagesabläufe oder auch Drehtage, so mein Privatleben und mein Arbeitsleben ist immer extrem. So, also bei mir, da gibt's nicht normal. Zum Beispiel, wenn ich habe ganz viele Tage, wo mich immer alle meine Buddies drum beneiden, wo ich halt, ey, wo ich bis 11 penne, wo ich lange schlafe, wo ich ganz entspannt mache, wo ich dann erstmal eine Runde Kaffee trinken gehe und alles. Aber auf der anderen Seite gibt's dann halt auch so diese Produktionstage, wo du 2-3 Tage am Stück irgendwie so 18, 19 Stunden produzierst. Und wenn du dann da am Set bist, dann heißt es irgendwie, du gehst um 8 Uhr morgens dahin. So, und dann ist halt bis 22, 23 Uhr Vollgas. So, und dann ist da nicht mit chillen, dann ist da nicht mit irgendwie, ich habe jetzt eine Stunde Mittagspause, dann haust du dir da schnell ein Stück Pizza rein und dann geht's weiter. Und das ist auch komplett normal. Aber ist immer irgendwo ein Extrem. So, ist immer... Ist immer doll.
Ja, ja. Wir hatten im Vorfeld kurz drüber gesprochen, dass es ja... wahrscheinlich auch einfach der Digitalisierung geschuldet, viele Content-Creator mittlerweile gibt. Viele, die auch ja gutes Equipment haben und dann auch viele Dienstleistungen anbieten in diesem Bereich, die ja einfach verschiedenste Dinge dann machen, Fotografie, Videografie und so weiter. Du hast gesagt, du möchtest dich da ganz klar positionieren. Wie nimmst du diesen Trend wahr, dass es immer mehr Leute machen? Und hast du irgendwie einen Tipp für Zuhörer vielleicht, die jetzt sagen, ey, ich möchte mich eigentlich auch ganz gerne selbstständig machen oder zumindest nebenberuflich sowas machen?
Mhm. Viele Fragen auf einmal. Also zum einen mit dieser ganzen Digitalisierung, was ich ja auch absurd finde. Ich meine, wir sitzen ja alle mit unseren iPhones. Und ich bin manchmal erschrocken, wenn ich bei Instagram irgendwelche Filter aufmache, wie krass genial das aussieht. Oder wenn man sich teilweise Apps anguckt, was Apps können. So, ich habe mir vor ein paar Jahren so ein Plugin gekauft für irgendwie 200 Euro, damit ich so Fotos 3D animieren kann.
Ja.
Ich habe mir vor 2 Wochen jetzt eine App gedownloadet for free. Die macht das automatisch, ohne dass ich da irgendwie eine halbe Stunde Masken ziehen muss in After Effects. Macht's automatisch und es sieht krass genial aus. So, und diese ganze Entwicklung, die ist beängstigend, so wenn ich mir vorstelle, wie viele Amateure mit einem iPhone an ein super, super gutes Endprodukt kommen. So was am Ende für den Kunden gut aussieht. Der Unterschied halt zu so jemandem wie mir, würde ich halt sagen, ist, dass wenn du zu mir kommst und ein Video drehst, so, dann weißt du einfach, du kannst was Gewisses erwarten.
Ja.
Und bei mir, ich ziehe da halt auch die klare Grenze zum Beispiel zu fotografieren. Ich weiß, ich kann auch Fotos machen, so, aber das ist nicht mein Hauptfeld. Ich bin Filmer, ich bin Bewegtbild und das mache ich auch so. Der Trend ist halt gerade, dass viele Fotografen auch anfangen zu filmen, weil Film halt eine größere Nachfrage hat. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Faden verloren, worin es gehen sollte. Aber ich differenziere da halt einfach, weil ich glaube, dass ein gewisses Etwas bei ganz vielen fehlt. Und bei mir, da ich halt einfach immer Bewegtbild gemacht habe, ist das, was ich am besten kann.
Mhm.
So, und ich würde auch nicht von mir sagen, dass ich der beste Kameramann bin, auf gar keinen Fall. Ich kann jetzt sofort 10 Leute in meiner Kontaktliste sagen, die skilltechnisch bessere Kameramänner sind, die geilere Editor sind, auf jeden Fall. So, das, was ich empfehlen kann bei einem kreativen Beruf, ist das Menschliche und ist auch dieses Netzwerkthema, was ich halt meinte. Weil ganz oft ist es nicht nur ausschlaggebend, wie das Video am Ende aussieht, sondern auch der Weg, wie man da hinkommt. Und das ist das, was ich an diesem Job liebe und weswegen ich diesen Job mache, dass zum Beispiel so jemand wie du, Liam und ich, wie beim letzten Dreh, wir haben hier gesessen und wir haben geredet, was geht, was kann man machen. Und man sitzt irgendwie mit Menschen und es geht los mit dem Abend irgendwie ein paar Bier trinken und man philosophiert und dann wird es irgendwann klar, dann wird ein Konzept geschrieben. So, dann setzt man es um und man arbeitet, man dreht irgendwann durch, man streitet sich auch mit Menschen. So, ich habe mich mit meinen engsten Freunden bei der Arbeit angefetzt so, und wir waren so, ey, wir wollen nie wieder miteinander reden. Und am Ende hast du dann eine Minute Film oder einen 30-Sekünder und du sitzt da und bist so, keine Ahnung, bei diesem Schornsteinfeger-Film, da haben wir mit irgendwie 30 Leuten da gesessen und produziert und gedreht und am Ende sitzt du da und guckst dir das an und warst so, ey, guck mal, das haben wir gemacht. So, und das ist dieser Weg dahin, so dieses mit Menschen, die man mag, irgendwie geile Sachen umzusetzen und am Ende auch noch was davon zu haben. Das ist das, was ich an diesem Job so begehre und was ich so liebe.
Geil.
Auch noch eine schöne Geschichte zum Beispiel, die mir unfassbar doll mein Herz geöffnet hat. Das war auch dieser Schornsteinfeger für mich. Ich erzähle so viel davon, weil es gerade so aktuell war. Da haben wir ein Musikvideo gedreht als Werbung für Schornsteinfeger. Und der Dreh, der war geisteskrank, wirklich. Auch die Planung dahin, das war so ein Drama. Und der Dreh, das war echt, ich habe am Ende nur noch gehumpelt, weil alles an mir wehgetan hat. Und dann haben wir das letzte Bild geschossen und dann war so, ey, it's a wrap, wir haben's. Und alle haben so geklatscht und sich in den Arm gelegen und so. Und einer von der Agentur ist auf dem Parkdeck, wo wir gedreht haben, so nach ganz hinten gegangen. So, der war ein paar Meter weiter und war so für sich. Und dann sind Patrick, der Producer, und ich so zu ihm gegangen. Und das war derjenige, der vor ein paar Jahren diese Idee hatte, so mit diesem Song und alles. Und wir so, ey, alles okay. Und dann hat er uns angeguckt und er hatte gläserne Augen. So, und er war so, Jungs, ich bin seit 20 Jahren in der Werbung als Texter. Ich hatte diese Idee. Und ich hätte niemals gedacht, dass das so toll umgesetzt wird und dass alleine nach dem Dreh ich emotional so mitgenommen bin. Und hat uns in den Arm genommen und war so, ey, Jungs, danke euch. So, und dann stehst du da und bist halt so, wow. Okay, wow.
Ja.
So von so jemandem, überleg mal, ich bin 23, von jemandem, der seit 20 Jahren als Texter in der Werbung arbeitet, der erlebt so einen Dreh und steht da am Ende mit Tränen in den Augen. Und das sind so Momente, wo du bist so, ey, fuck, man, ich lieb den Job.
Ja, ja, dafür macht man den Job.
Ja, voll.
Mega, mega inspirierend. Also du hast echt, ich glaube, allen richtig gute Einblicke gegeben in deinen Job, wie man da hinkommen kann, auch viel Input gegeben zu diesem Thema, mit Rückschlägen umzugehen und einfach die Hürden zu nehmen und dabei immer optimistisch zu bleiben. Und ich glaube, jetzt gerade diese letzte Geschichte, die verdeutlicht auch einfach, was das mit einem machen kann. Also dieses Gefühl, du machst das nicht einfach nur, weil es dein Job ist, sondern weil dich das richtig erfüllt.
Voll.
Und weil du halt mehr drin siehst. Und ja, ich kann nur sagen, ich freue mich auf unsere nächsten Projekte.
Ich mich erst.
Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen drüber quatschen. Und ich glaube, dass das für viele da draußen wahrscheinlich sehr inspirierend war. Danke, Barne.
Gerne doch, mein Lieber.
Das war Normal Gets You Nowhere. Mehr von Born Originals findest du auf bornoriginals.com. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.